Was ist eigentlich Gemeinde? Wenn wir uns treffen als Christen, wie sollen wir uns das vorstellen? Was ist das genau, was wir hier darstellen? Man kann die Bibel aufschlagen und gucken, was steht in der Bibel zur Gemeinde. Man kann dann Prinzipien suchen, man kann versuchen, eine Definition zu verfassen. Aber die Bibel schenkt uns auch Bilder, die uns etwas erklären oder zeigen von dem, was Gemeinde ist. Und Bilder sind wertvoll, weil sie Wahrheit oft auf einer ganz leicht verständlichen Art und Weise vermitteln, aber auch auf einer Art und Weise, die irgendwo unsere Fantasie anregt und irgendwie die Motivation anspricht. Bislang haben wir zwei Bilder angeschaut. Wir haben schon mal über die Gemeinde als Braut Gottes, als Braut Christi nachgedacht. Und einmal auch über die Gemeinde als Tempel Gottes. Und heute möchte ich über ein weiteres Bild nachdenken. Und das ist schon angeklungen im Vorprogramm, und zwar die Gemeinde als Familie. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Wir leben schon darin. An vielen Stellen im Neuen Testament lesen wir davon, dass wir Familie sind. Es fängt damit an, dass Gott der Vater ist. Jesus, unser Herr, ist unser Bruder. Wir sind untereinander Geschwister. Deswegen lesen wir zum Beispiel davon, dass Paulus dem Timotheus sagt, dass in der Gemeinde er mit älteren Männern umgehen soll wie mit Vätern, jüngere Männer wie Brüder behandeln soll, ältere Frauen wie Mütter und jüngere Frauen wie Schwestern. Die Gemeinde als Familie, dieses Bild prägt ganz wesentlich unsere Beziehungen zueinander. Wir sind kein Verein, wir sind auch kein Betrieb. Es gibt nicht Management und Angestellte, sondern Familie. Was heißt das und wie kann man sich das erklären, wie sowas zustande kommt? Was macht eine Familie aus? Die Grundlage für Familie ist die Beziehung zum Vater. Mit der Vaterschaft Gottes fängt alles an. Alle Menschen, die Gott zum Vater haben, gehören dann automatisch zu der Familie mit dazu. Und deswegen wollen wir heute zunächst einmal nicht über die Beziehungen zueinander so sehr nachdenken, als in erster Linie über unsere Beziehung zu Gott als Vater. Wer eine Bibel hat, kann 1. Johannes 3 aufschlagen. Wir werden die Verse 1 bis 3 anschauen. Da schreibt Johannes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Drei Beobachtungen heute Morgen über das Thema der Vaterschaft Gottes. Das erste ist eigentlich eine überraschende Feststellung. Gott möchte unser Vater sein. Das ist erstaunlich. Johannes ist überrascht. Er staunt darüber. Er sagt, seht, guck, hier gibt es was zum Gucken. Hier ist was Außergewöhnliches. Gott möchte uns zu seinen Kindern haben. Aber schon hier, bei diesem einen Gedanken, fangen für manche von uns schon Probleme an. Das heißt schon Vater. Ist das was Positives? Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Vaterschaft. Ich hoffe, es gibt viele, die eine gute Beziehung zu ihrem Vater hatten oder haben. Vielleicht ein Vater, der Schutz bietet, Sicherheit, fürsorglich ist, auf eine gute Art und Weise erzieht, aber auch jemand, mit dem man Spaß haben kann, der toben kann. Wenn man dann hört, Gott ist dein Vater, dann freut man sich und denkt, oh, das ist schön. Und ist auch richtig so. Aber es gibt durchaus einige, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ihrem Vater. Ein Vater vielleicht erlebt haben, der hart ist oder unbarmherzig, unfair, ungerecht oder kalt, abweisend. Oder vielleicht ein Vater, der abwesend ist, ein Vater, der die Familie verlassen hat. Was löst es dann aus, wenn man hört, Gott möchte dein Vater sein? Ist nicht so einfach. Wie soll uns das geistlich motivieren? Wie soll uns das trösten? Das führt zu der Frage, wie ist es denn nun? Bedeutet es, dass die Menschen, die einen schlechten Vater hatten, eigentlich gar keine Chance haben, Gott als Vater positiv zu erleben? Nein, zum Glück nicht. Ganz und gar nicht. Es gibt Hoffnung, auch wenn man einen schlechten Vater hat. Und die finden wir schon bei Paulus zum Beispiel einfach nebenbei, beiläufig in einem Gebet aufgenommen. Epheser 3, Vers 14 und 15 betet Paulus zu Gott, dem Vater, nachdem jede Vaterschaft benannt wird. Das ist ein ganz wichtiger und auch tröstlicher Gedanke. Gott ist das Original. Er ist der Vater, von dem jede andere Vaterschaft sich ableitet. Sonst, wenn wir über Vaterschaft und das Bild nachdenken, denken wir manchmal, unsere Väter sind das Original und Gott entspricht halt ein bisschen dem Vater. Das soll uns helfen, Gott zu verstehen. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Eigentlich ist Gott der Vater schlechthin. Und alle menschlichen Väter sind nur kleine Abbilder von diesem richtigen Vater. Das heißt, alles, was an unseren menschlichen Vätern gut war, kann uns helfen, auch die Güte Gottes zu erkennen, sein schwaches Abbild dessen, was der wahre Vater im Himmel ist. Aber es kann uns helfen. Es macht uns leichter, wenn wir gute Väter haben. Macht es uns leichter, Gott als Vater zu sehen und zu lieben. Und es bedeutet auch, dass überall, wo Väter versagen, das nicht bedeutet, dass Gott ein schlechter Vater ist, sondern dass wir Menschen einfach die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Aber er ist immer noch der gute Vater. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns und ganz hilfreich. Wenn wir Gott lieben wollen und vielleicht Mühe haben mit unserem Vater, dann zeigt er uns hier einen Ausweg. Wir können Gott kennenlernen, seine Liebe. Das, was wir vielleicht bei unserem Vater vermisst haben, können wir bei Gott finden. Und das eröffnet ganz neue Lebensperspektiven. Wir sind nicht auf Lebensdauer Opfer von den Menschen um uns herum, auch nicht von unseren Eltern. Es gibt immer eine Tür, immer einen Ausweg, immer einen Weg weiterzugehen. Wir müssen nicht in diesem Gefängnis bleiben von zerbrochenen Beziehungen. Gott lädt uns ein, ihn als den wahren Vater kennenzulernen. Und wie ist nun ein guter Vater? Da geht es dann weiter, da muss man sich überlegen. Okay, gut, wenn das schlechte Vorbild nicht taugt, wie ist denn ein gutes Vorbild? Da hilft uns auch die Bibel wieder. Wenn wir im Alten Testament schauen, einfach wie Vaterschaft dargestellt wird, finden wir sehr positive Sachen. Wir können bei den Patriarchen anfangen, bei Abraham, Isaak und Jakob. Wie werden die dargestellt? Wir lesen von Menschen, die Familienoberhäupter sind. Sie sorgen für ihre Familie. Wenn eine Hungersnot kommt, ist der Vater derjenige, der sagt, komm, wir ziehen nach Ägypten, da gibt es was zu kaufen, da können wir überleben. Er sorgt für die Familie, er hat die Weitsicht, die Planung. Manchmal sucht er sogar die Ehepartner für die Kinder aus. Aus Sorge. Weil er weiß, nee, wenn du ein Mädel aus Kanaan holst, das wird nicht gut gehen. Der Vater ist derjenige, der die Kinder erzieht. In Liebe. Er ist der Leiter. Er verteilt das Erbe. Das alles kommt vom Vater. Bis ins hohe Alter steht ihm die Ehre zu. Und er hat Autorität. So werden Väter positiv dargestellt. Aber egal wie positiv das ist immer noch ein schwaches Abbild dessen, was Gott ist. Die Vaterschaft Gottes ist noch viel größer. Wie groß ist denn Gott? Der Schöpfer des Universums. Er kennt jeden Winkel des Universums. Millionen von Galaxien sind in seiner Hand gar nichts. Wie ein Tropfen Wasser. 8 Milliarden Menschen laufen über diese Erde. Gott kennt sie alle. Mit Namen und sogar alle Haare auf ihrem Kopf. Vielleicht auch mit Namen, ich weiß nicht. So groß ist Gott. Und Johannes sagt uns, dieser unendliche Gott möchte unser Vater sein. Das ist unglaublich. Deswegen sagt Johannes auch, das ist Liebe. Seht, welche Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Führung, Leitung, Fürsorge, Versorgung, das Erbe, das alles möchte Gott für uns geben und uns Vater sein. Können wir uns das wirklich vorstellen? Dass dieser Gott uns persönlich meint und möchte, uns überhaupt wahrnimmt, als Staubkörnchen im Universum. Mehr noch, dass er sogar möchte, dass wir Papa zu ihm sagen. So vertrauensvoll. Ich glaube, wir alle tun uns schwer mit diesem Gedanken, das anzunehmen. Das schaffen wir fast nicht. Und doch sagt Jesus im Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen, genau so ist es. Der Vater weiß doch, dass wir klein sind. Er weiß, dass wir Fehler machen. Er weiß, dass wir auf Irrwegen sind. Aber er hält Ausschau. Die ganze Zeit wartet er nur darauf, dass wir zurückkehren. Und wenn er uns sieht, dann rennt er uns entgegen. Es ist eigentlich unvorstellbar. Gott, der große, allmächtige Herr der Welt, der Schöpfer von Himmel und Erde, möchte unser Vater sein. Glaubst du das heute Morgen? Wenn wir auch nur ein bisschen davon glauben, dann wird es unser Herz und unser ganzes Leben verändern. Völlig andere Lebensgrundlage. Und wenn wir anfangen, das zu glauben, dann hilft es uns auch, das löst uns vielleicht auch vor mancher Bindung. Wenn wir schlechte Erfahrungen mit unseren Eltern hatten, dann bindet uns das. Wir leben immer mit den Folgen, mit den negativen Folgen. Aber wenn wir anfangen, Gott als guten Vater zu sehen, dann kann uns das befreien. Wir können unseren Vätern vergeben, die versagt haben. Wir können es uns leisten, weil Gott unser Vater ist. Wir können dankbar werden, denn selbst der schlimmste Vater hat immer noch gute Dinge getan oder dargestellt. Selbst wenn ein Vater alles verbockt hat, was es überhaupt gibt, immerhin hat er uns Leben geschenkt. Und dafür kann man danken. Das Leben, was gibt's Wertvolleres? Das ist so ein Wunder, das können wir gar nicht beschreiben, was es heißt zu leben, Mensch zu sein. Wir staunen darüber. Wir können dankbar sein, dass unsere Väter uns Leben geschenkt haben. Und das kann uns ein ganz kleines Abbild sein, ein Hinweis auf den wahren Vater, der alles Leben geschaffen hat, jedes Leben. Und für uns, die wir Kinder haben, das kann uns motivieren, dass wir uns anstrengen, gute Väter zu sein. Dann können wir unseren Kindern helfen, dass sie Gott als Vater leichter annehmen. Seht, welche Liebe Gottes zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ein echtes Wunder. Aber wie wird man eigentlich Kind Gottes? Muss man es überhaupt werden oder sind wir alle Kinder Gottes? Johannes sagt, dass wir nicht alle Kinder Gottes sind. Auf der einen Seite, klar, ein Stück weit sind wir alle Kinder Gottes, weil Gott ist unser Schöpfer. Von daher, er ist so gesehen derjenige, der uns Leben geschenkt hat. Wir sind alle seine Kinder. So ähnlich formuliert es auch Paulus in Apostelgeschichte 17 in Athen. Wir alle kommen von Gott, wir sind sein Geschlecht. Wir sind seine Nachkommen, ganz allgemein. Aber bei Johannes finden wir, dass es eine spezielle Art von Kindschaft gibt. Und die ist nicht automatisch. Die gilt nicht automatisch für alle Menschen. Er sagt hier, die Welt hat Gott nicht erkannt. Und wer Gott nicht kennt und anerkennt, ist auch nicht sein Kind im engeren Sinne. In Vers 7 sagt er sogar, wer Sünde tut, ist vom Teufel. In Vers 10 sagt er, es gibt Kinder des Teufels. Also Johannes sagt, ja, die Liebe Gottes ist da, die ist unendlich, die ist unvorstellbar. Und Gott möchte jeden zu seinem Kind machen. Aber nicht jeder kommt zu Gott und lässt sich zum Kind machen. Es gibt eine klare Unterscheidung. Das führt natürlich zu der Frage, zu der wichtigsten Frage auch heute Morgen, wie wird man Kind Gottes? Wie kann man das machen? Von seiner Seite aus hat Gott schon alles getan, aber er wartet auch auf uns. Wir sind aufgerufen, uns in seine Familie aufnehmen zu lassen. Und er zwingt niemanden, er lädt nur ein. Wie lässt man sich aufnehmen? Wie funktioniert das? Das können wir im Johannesevangelium lesen. Im ersten Kapitel. Ein schöner Text auch zu Advent. Jesus ist in die Welt gekommen. Und da lesen wir in Vers 11. Die Welt hat Jesus aber nicht angenommen. Die Welt hat Jesus abgelehnt. Aber alle, die ihn, Jesus, aufnahmen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Sie sind aus Gott geboren. Deswegen sprechen wir von einer geistlichen Geburt, von einer Wiedergeburt, einer Bekehrung, Neugeburt. Wie wird man Kind Gottes, so wie Johannes das darstellt, indem man an Jesus glaubt? Sein Vertrauen auf Jesus setzt als den einzigen Weg zum Vater. Denn Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur diesen einen Weg zum Vater. Wie ist es bei dir heute Morgen? Bist du ein Kind Gottes? Im engeren Sinne. Nicht nur ein Geschöpf Gottes, sondern Kannst du wirklich sagen, geistlich, Gott ist mein Vater? Hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Wenn ja, dann darfst du das genießen und dich darüber freuen, dass Gott dein Vater ist. Was Besseres kann uns nicht passieren. Und wenn nicht, dann ist heute eine gute Gelegenheit, das zu tun. Suche den Weg zum Vater durch Jesus. Vertraue dich selbst ihm an. Setz deine Hoffnung auf ihn. Das kannst du alleine tun, still für dich. Das kannst du mit jemandem zusammen. Wenn jemand darüber sprechen möchte nach dem Gottesdienst, sind viele hier, die das gerne auch tun. So, durch den Glauben, wird man Kind Gottes. Und jetzt ist das Ziel erreicht. Ja und nein. Ein vorläufiges Ziel ist erreicht, aber bei Johannes geht der Gedanke weiter. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann hat das Auswirkungen. Woher erfahren wir oder wie erfahren wir, was jemand beruflich macht? Nun, wir können einfach mit der Person reden und fragen, was machst du so? Dann kann jemand sagen, ich bin Rechtsanwalt. Ich kann vielleicht eine Visitenkarte zeigen. Aber stimmt das? Woher weiß ich das? Wenn man es wirklich wissen will, muss man mal die Person beobachten. Wie verbringt er seine Zeit? Da ist einer, der steht ganz früh auf, zieht so eine orangene Jacke an, orangene Hose, läuft zu einem großen orangenen Lastwagen, hängt sich hinten dran und leert Mülleimer aus. Was wird er wohl tun, beruflich? Abfallwirtschaft wahrscheinlich, aber wahrscheinlich kein Anwalt, auch wenn er mir die entsprechende Visitenkarte gegeben hat am Sonntag. Aber so wie er sich verhält, sagt was ganz anderes. Ein anderer zieht einen weißen Kittel an, Handschuhe, und fängt an, in meinem Mund rumzukramen. Ich hoffe, dass es ein Zahnarzt ist. Ein anderer rennt mit 21 weiteren erwachsenen Männern hinter einem Ball her. Könnte ein Fußballer sein. WM läuft gerade. Und woran erkennt man, dass wir Kinder Gottes sind? Johannes sagt, am Verhalten. Und das ist auch verständlich in dieser Welt, in der Johannes lebt. In der Antike war es so, dass die Kinder in der Regel den Beruf einfach von den Eltern gelernt haben. Und deswegen konntest du anhand vom Beruf schon sagen, wessen Sohn jemand war. Backst du Brot, bist du Bäckersohn. Gehst du fischen, bist du Fischersohn. Das ist relativ einfach. Das hat sich auch in den normalen Sprachgebrauch eingebürgert. Wir kennen vielleicht eine gewisse Person aus der Apostelgeschichte, der Paulus aufgenommen hat, als Paulus sich bekehrt hat. Und alle hatten Angst vor ihm. Aber einer hatte Mut. Ist zu ihm hin, hat ihn aufgenommen, hat ihn auch in die Gemeinschaft mit den Aposteln eingeführt. Wisst ihr noch, wie er hieß? Barnabas. Was heißt Barnabas? Bar, aramäisch Sohn, Sohn des Trostes. Dieser Mann war so ermutigend, so tröstlich in seiner fürsorglichen Art, dass er einen Spitznamen bekommen hatte. Sein Vater muss der Trost sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sein Verhalten zeigt, wer sein Vater ist. Genauso argumentiert Jesus in Johannes 8. Mit welchem Recht tut Jesus das, was er tut, fragen die geistlichen Führer. Und Jesus sagt, Leute, schaut einfach, was ich tue. Beobachte mich. Ich sage die Wahrheit, ich heile, ich helfe Menschen. Wer ist mein Vater? Gott ist mein Vater. Und dann sagt er, dann schaut mal in den Spiegel. Ihr verfolgt mich, ihr erzählt Lügen. Wer ist euer Vater? Der Teufel. Ziemlich hart. Und die haben sich aufgeregt. Aber Jesus hat eigentlich recht. Schau an, wie sich jemand verhält, dann weißt du, wer sein Vater ist, aus welcher Familie er stammt. Adel verpflichtet, gibt es als Spruch. Und er ist recht für uns. Wer wirklich ein Kind Gottes ist, der ist dann auch ein Stück weit verpflichtet oder man erwartet, dass irgendeine Ähnlichkeit zum Vater zu erkennen sein wird. Und das ist berechtigt. Was sind die Werke des Vaters? Helfen, heilen, Wahrheit sagen. Aber bei Johannes in diesem Text ist ein anderer Schwerpunkt noch. Und das ist Reinheit und Heiligkeit. Hier ist es, ihm ähnlich sein bedeutet, sich von der Sünde reinigen lassen und die Sünde nicht mehr tun. Verse 2 und 3 können wir das lesen. Das führt zu einer herausfordernden Frage heute Morgen. Vielleicht sagst du, ich bin Kind Gottes. Vielleicht hast du sogar eine Visitenkarte. Aber wie sieht es morgen aus? Wie lebst du? Wie lebe ich? Was sieht man, wenn man mich beobachtet im Alltag? Erkennt man irgendetwas an Ähnlichkeit zu Gott dem Vater? Sieht man Veränderungen in meinem Leben? Vor allem Reinheit und Heiligkeit? Diese Welt ist voll von Stolz, Selbstgefälligkeit, Undankbarkeit, Neid, Hass. Und das alles färbt ab. Beziehungsweise wir brauchen gar nicht so viel abfärben. In uns selbst ist noch so viel davon. Deswegen sagt Johannes, wir brauchen Reinigung. Immer wieder Vergebung. Immer wieder von der Sünde lassen. Wenn wir wirklich zur Familie Gottes gehören, dann wird der Wunsch in uns auch wachsen, unserem Vater ähnlicher zu sein und von der Sünde zu lassen. Weil wir erkennen, dass Sünde immer negative Folgen hat, immer krank macht und letztendlich immer den Tod bringt. Und in Christus haben wir Leben gesehen. Gott, der Vater, Vater des Lichts, jede gute Gabe kommt von ihm. Und wenn wir das ein bisschen begreifen, dann motiviert uns das. Wir wollen dann irgendwann auch selbst gar nicht mehr so viel sünden. Nicht um Menschen zu gefallen, auch nicht um Gottes Anerkennung zu bekommen, sondern eher einfach, weil wir unserem Vater ähnlich sein wollen. Weil wir seine Liebe empfangen haben und ihn wiederum zurücklieben möchten. Aber das ist ein Kampf. Johannes sagt auch, wir sind noch nicht am Ziel. Die endgültige Ähnlichkeit zum Vater, die vollständige Ähnlichkeit wird erst erfolgen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Unverhüllt in seiner ganzen Herrlichkeit, dann wird alles Böse, alles Sünde in uns, alles Negative weg sein, dahinschmelzen und uns keine Mühe mehr machen. Das ist die Hoffnung, die wir haben, weil wir Kinder Gottes sind. Das ist unser Ziel, bei ihm sein, sein wie er. Und weil wir diese Hoffnung haben, sagt Johannes, lassen wir uns jetzt schon reinigen. Und lassen von der Sünde. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen.